willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrain-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lorien. Gegenüber von mir sitzt in
Schwarz.
Danke.
Ja, dunkelblau und schwarz ist nicht mal so.
Ja, bei der Belichtung, in der wir hier in unserem romantischen Podcast-Studio sitzen.
Die Beleuchtung ist doch relativ mau.
Richtig, es ist eher so ein bisschen indirekt.
Gemütlich.
So ist es. Patrick Grobmann, habe die Ehre, Patrick.
Servus Christian, schön, dass wir wieder da sind, dass ich da bin.
Ja, vorrangig. Ja.
Wie war deine Woche?
Ja, die Woche.
Ich habe dich aufgeweckt, wo ich gekommen bin.
Ja, tatsächlich. Ich war in so einem Sekundenschlaf verfallen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mir irgendwie eine Podcast-Vorbereitung machen und mir noch die Nachrichten anschauen und bin während den Nachrichten so richtig tief eingeschlafen für so 10 Minuten.
Und dann klingelt der Groti.
Genau. Und da wachst du aus dem Nichts und ja, genau, es ist äußerst.
Da bin ich, wenn ja, wie viele?
Genau, und da sitzt du mal da und genau, und so sitze ich jetzt auch da.
Ja. Pünktlichst wieder am Montag. Wir hatten jetzt gerade so ein bisschen so die Montagphase, hätten wir gehabt, wenn du jetzt nicht ständig krank gewesen wärst, aber wir sind wieder an einem Montag da, was beim nächsten Mal nichts heißen muss.
Es ist ja nicht nur Krankheit, es ist ja auch Logistik dahinter.
Logistik, ja, ja.
Genau, was war die Woche los, Patrick?
Ach, ich hatte so eine unfassbare Sportwoche. Bin immer noch vorbereitend auf den Gardasee-Trip, wenn es bei mir denn klappt. Je nachdem, ob es mit der Schicht und Spontanität, Wetter, es ist ja alles bei mir nicht so einfach, weil ich ja immer weit vorausplanen muss. Aber ich bin trotzdem im Training, nur mit Mountainbike, weil ich habe mein Fahrrad immer noch nicht erhalten. Wie ihr alle wisst, habe ich ja ein schönes Pinarello-Rennrad bestellt und das sollte eigentlich Ende März ankommen, ist aber noch nicht da. Aber es kommt jetzt dann anscheinend Mitte Mai.
Ja, läuft bei dir.
Läuft bei mir. Vor allem kann ich mich wunderbar vorbereiten mit einem Mountainbike. Mal 80 Kilometer fahren ist kein Spaß. Und das ist dann wirklich Treten am Limit, wenn man da beim Rennrad mitfahren will. Vorausgesetzt, dass ihr die Langsamen dann auch langsamer fahrt.
Ja, aber das ist ja auch ein Stück weit ein anderer Sport und das ist ja auf andere Dinge ausgelegt. Behaupte ich jetzt mal, wenn du 2 Stunden Mountainbike fahren kannst bei großer Frequenz oder intensiver Frequenz, dann kommst du 4 Stunden Rennrad auch hinterher.
Ja, keine Sorgen. Große Frequenz hatte ich gestern, als ich dann mich kurzfristig entschieden habe, dann doch auf dem Weg nach Steingarten dann über die Wieskirch-Runde mitzunehmen. Und da das doch windig war, habe ich da wirklich 2 Stunden am Limit geradelt, bin zu Hause fast vom Radl gefallen. Also ich war wirklich, ich konnte kaum noch laufen und habe es aber geschafft, trotzdem unter 2 Stunden, wie schon ein paar Wochen zuvor. Und habe mich dann doch gefreut, weil es dann doch der maximale Trainingseffekt war.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Am Vortag noch St. Georg. Also ich bin immer am Radeln, wenn es geht. Und man kann ja nur trainieren, wenn man radelt. Also du bist ja auch Vollgas unterwegs, mein lieber Freund.
Ja, tatsächlich auch ein bisschen.
Ein paar Kilometer mehr gemacht als ich mit dem Rennrad.
Ja gut, wie gesagt, ist dann vor allem, wenn es dann in Richtung Ebene und bergab geht, natürlich andere Geschwindigkeit. Aber da bist du, was war jetzt am Wochenende, 100 Kilometer mit 1000 Höhenmeter.
Ja,
das ist ganz in Ordnung. Du bist ja aber auch so einen halben Tag unterwegs.
Ja.
Also die Zeit musst du dann auch mitbringen.
Ja, 100 Kilometer könnte man ja mit Höhenmetern, so in 4 Stunden könnte man das locker schaffen. Also ich fahre ja schon mit meinem Mountainbike die Runde mit 600 Höhenmetern, fahre ja schon im Schnitt von 25.
Ja, ein bisschen über 2 Stunden. Ja, je nachdem, wo du halt rumfährst. Wenn du jetzt um den Forkensee rumfährst, hast du das Problem, dass so viele E-Biker mittlerweile da sind, die dich regelmäßig ausbremsen, weil sie nicht in der Lage sind, vernünftig zu fahren. Und das sind fast nur die E-Biker, die du dann eigentlich schon immer an der Jacke erkennst, weil sie müssen ja nicht schwitzen, sie müssen ja auch nicht trampeln und dann mit ihrem, mit ihren Jacken um den Forkensee rumfahren, während man selber keine braucht.
Hatte ich gestern übrigens auch. Es waren echt, ich habe ungefähr 100, also locker 100 Fahrräder unterwegs gesehen, die mir entgegengekommen sind. Überholt hat mich übrigens kein einziger. Ja. Aber es waren genau 3 Radfahrer ohne E-Antrieb. Gell? 3. Das ist eigentlich schon traurig.
Gell? Ja, es ist ein Abbild der Gesellschaft.
Ja.
Ein Abbild der Gesellschaft.
Immer das Leichte nehmen, immer den leichtmöglichen, ja. Unterstützung, ja.
Nein, aber es sei, muss ja jeder das machen, was er selber für richtig empfindet. Auf alle Fälle hat es Spaß gemacht, diese 100 Kilometer runterzureißen und dann am Schluss, am Ende dieser, nach 80 Kilometern noch den Auerberg hochzustampeln.
Ah, schön.
Um einfach nochmal dann noch ein bisschen
zu schauen, wo ist man?
Genau. Einfach nur zu schauen, geht's denn noch? Und wenn ja, wie viel?
Verstehe ich.
Genau. So ist es. Genau. Lass uns zum Eishockey schauen.
Ich sehe da so ein, ganz kurz, da so ein komisches Gebilde bei dir im Garten drin, in dem, der so gerade heranwächst. Ja. Das ist so mit Holzdingern und hast du irgendwelche Fichten bei dir im Garten gefällt? Oder was machst du denn da?
Ach so, nein, ich baue gerade ein Piratenschiff.
Ein Piratenschiff? Ist aber mächtig, muss ich sagen.
Es ist wirklich mächtig.
Ein schönes, mächtiges Piratenschiff
wird also da gebaut. Wenn es jetzt so weitergebaut ist, rede ich von einem tonnenschweren, Eiche.
Ich sehe das als Eiche.
Die Nachbarn haben schon gefragt, ob ich irgendwas von der Sintflut weiß. Ich habe gesagt, ihr werdet es dann wissen, wenn dann die Zebras vorbeilaufen und die Giraffen und alle
Elefanten. Und
genau, dann wisst ihr, dass die Sintflut naht.
Nach mir die Sintflut.
Genau.
So ist es. Nee, es ist mächtig.
Genau, es ist mächtig und es wird sicherlich gut aussehen und da bin ich gerade dabei, das zu gestalten.
Du kannst ja Eintrittspreise für die Nachbarschaft verlangen, die spielen wollen. Glaub mal, wenn die ganze Nachbarschaft dann spielen, ja. Kannst du nicht ausdenken, sowas. Wenn die alle in der Schlange stehen und
Pirat sein wollen.
Ja.
Ja, genau. Viva Revolution.
Ja, hervorragend. Das Wetter ist fantastisch, oder? Es kommt, es ist ein bisschen trocken draußen. Also wenn bei dir mal kurz der Wind durchgeht, habe ich Sand in den Augen, weil es so trocken ist. Aber es ist wirklich trocken, gell?
Ja, es hakelt auch gelegentlich von den Apfelbäumen runter. Die ganzen Blüten, wenn dann runterfallen, ja, schön.
Könnte jetzt mal ein bisschen Regen kommen, es soll ja nächste Woche
ein bisschen. Ja, so ein ganz leichter Regen schadet jetzt mal nicht. Also nicht viel, muss ja auch nicht alles immer viel sein, aber die Natur würde sagen, ja.
Aber viel hilft viel in der Natur, gell?
Muss ja, man sagen. Das ist, du wirst aber sehen, wenn es jetzt dann regnet, wie alles anschiebt.
Ich hoffe.
Genau.
Ich hoffe. Nee, ansonsten.
Reicht ja, wenn es in der Nacht regnet, muss ja nicht immer Tag sein.
Urlaub war es nicht zufällig wieder, oder?
Nö.
Auch, nö, noch nicht.
Auch nicht, komme ja gerade erst, aber ist ja bald wieder Urlaub, gell?
Pfingstferien kommen?
Ja.
Hast du schon was geplant?
Ja, tatsächlich. Ich werde vielleicht wird was passieren. Aber ich kann ja noch keinen, also das ist ja dann auch wieder so halb spontan, aber der Zeitpunkt ist so ein bisschen gefasst. Und dann schauen wir mal, wo es einen hintreibt.
Wir reisen nach Malle und zu dritt, und ich hoffe, dass unsere Flüge nicht gestrichen werden wegen Spritmangels.
Weiß ja, ja nicht. Oder wegen Überlastung, weil ja jetzt da alle sind.
Ja, auch, ja. Selbst die Koreaner haben jetzt Mallorca für sich entdeckt, ja. Gell? Weil Mallorca ist ja natürlich, oder Mallorca ist ja momentan das absolute Reiseziel der Asiaten, gell?
Genau. Vorrangig dann auch um
weil die Dubai Region. Dubai fällt aus.
Genau, so. Genau. Vorrangig um die Region, wo halt jetzt gerade der Iran seine Kreise dreht, nennen wir es mal vorsichtig. Genau.
Und, ja, mal gucken, was da los ist. Ne? Also ich werde es euch berichten, ob ich überhaupt fliegen kann.
Genau. Ja, sag's halt Bescheid, wie es. Schick's halt mal ein Selfie von der Schinkenstraße.
Glaube ich, da werde ich auftauchen, aber ist ja wurscht. Da haben wir noch ein bisschen hin. Du hast angesprochen, lass uns zum Eishockey schauen.
Genau, absolut. Deckendorf hat ja nochmal am Dienstag einen rausgehauen, richtig mit, glaube ich, 6-1 gewonnen gegen Memmingen. Und jetzt hat es doch wohl Memmingen geschafft, oder?
Ja, sie haben es geschafft. Sie haben zu Hause dann den Deckel drauf gemacht und sind offizielle Aufsteiger in die zweite Liga. Ja,
Glückwünsche gehen raus an der Stelle.
Unendlich schade, aber die DL2 kann sich auf ein reisefreudiges Fandasein freuen, weil sie es doch eine große Fangemeinschaft haben. Und finde ich jetzt gut, für uns Oberliga eher schlecht.
Wobei die Deckendorfer verbleiben, ist ja auch in Ordnung. Aber die haben auch wahnsinnig abgeliefert. Also ist einfach ein Aushängeschild für die Oberliga.
Krefeld ist DL2-Meister, die steigen auch wieder auf.
Ja.
Also, ja, mal gucken, was da jetzt in Peiting und in Garmisch passiert und wie wir uns dann für die nächste Saison rüsten.
Genau. Also bin voller.
Edmonton ist raus, verdammt.
Ja.
Nach dieser Kack-Saison, echt.
Also Dreiseitel hat einfach nicht geliefert.
Ja, war ja verletzt die letzten 15 Spiele oder was, genau. Aber leider.
Keinen einzigen Scorerpunkt in der Zeit. Ist wirklich.
WM steht an.
Welche?
Eishockey-WM?
Schon wieder?
Ja, jedes Jahr.
Leck mich, aber das nervt langsam. Kann man die nicht alle 4 Jahre machen? Es reicht jetzt langsam.
Seider und Gruppi, also Grubauer, haben schon zugesagt, dass sie kommen. Ja. Dreiseitl hat abgesagt aufgrund der Verletzung. Er sagt, er will jetzt da kein Risiko eingehen, was ich auch wirklich verstehen kann. Er war echt jetzt schwer verletzt. Bei den restlichen Stützle und so wäre natürlich nicht schlecht.
Ja,
Stachowiak, wenn kommt, wäre auch nicht schlecht.
Ja, wäre alles irgendwie so interessant, aber es ist.
Peterka?
Es interessiert mich echt nur bedingt, weil wir ja Fußballweltmeisterschaft haben und da ist mein Interesse deutlich bei Fußball höher.
Schon wieder? Fußball?
Ja,
war doch erst.
Ja, alle vier Jahre ist zumindest irgendwo dann interessanter, finde ich. Mhm. Das gibt dem ein bisschen mehr Wert, wie wenn es jedes Jahr ist.
Ja, im Eishockey hatten wir ja das Olympia, wo dann alles vertreten war. Jetzt kommt dann die
Frage. Ach, stimmt, WM. Das war Olympia.
Ja,
das war Olympia.
Ach, da ist jetzt. Wir kommen aus den Veranstaltungen, aus den Turnieren gar nicht mehr raus. Ja. Und Olympia ist ja auch noch, oder? Nee, Olympia war. Nee, Olympia ist.
Was? Wie?
Die Winterolympiade war ja. Nee, entschuldige, die Olympischen Spiele, die Winterolympischen Spiele, nicht Olympiade, ist ja die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Winterolympiade.
Olympischen Spiele, Winter war diesen Winter, also jetzt vergangenen Winter.
Februar.
Das bedeutet, in 2 Jahren ist wieder
genau
Sommer. Sommer und dann ist wieder Winter.
Sommer.
Was gefällt dir besser, Winter oder Sommer?
Ja, Sommer.
Olympischen Spiele?
Sommer. Ganz, ganz klar Sommer.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Ich kann auch bedingt mal was mit diesen paralympischen Spielen was anfangen. Erstens sieht man nichts und zweitens ist es ja dann, ja.
Da bin ich auch, aber jetzt dieses Mal war ich eher aus Zeitmangel ein bisschen raus.
Ich finde es immer gut, aber irgendwie, glaube ich, trifft es nicht so diese Massen, die sich dafür begeistern lassen, dass, keine Ahnung, das haben wir ja schon mal besprochen.
Ja, aber es ist mega stark, dass es durchgeführt wird, dass es jetzt natürlich nicht diesen Hype hat, weil die Spitzenleistungen, und das geht's ja oftmals im Sport, die offensichtlichen Spitzenleistungen, lass es mich so formulieren, nicht so sichtbar sind, dass da natürlich auch wahnsinnige Leistungen vollbracht werden. Es ist ja außer Frage. Nur kannst du es halt oft selbst nicht so einschätzen. Du musst dich viel mehr damit beschäftigen. Du musst eigentlich immer schon die Vorberichterstattungen anschauen, dass du weißt, mit was für Handicaps die Sportler und Athleten in diese Sportart gehen, damit du das ein bisschen einschätzen kannst. Das ist natürlich mit Zeit verbunden. Und wenn du die hast, ist total interessant. Kann ich dann auch jedem empfehlen. Aber wenn du die Zeit halt nicht hast und dann immer reingeworfen wirst in diesen Wettbewerb, um ihn anzuschauen, das sind dann oft mehr Fragezeichen da. Also bei mir ist es so, dass ich mir eigentlich die Zeit nehmen müsste, das dann auch im Vorfeld anzuschauen, wo die Handicaps wie gewertet werden
Ist schon klar.
Ist halt mit mehr Zeit verbunden, aber mega, mega klasse, dass natürlich gemacht wird. Mhm. Also und ist auch sehr wichtig und empfinde ich für sehr wertvoll.
Gut. Was haben wir denn hier aus Peiting? Haben wir da was?
Ja, gar nicht so viel. Ach genau, Gemeinderatssitzung war, wir zünden gerade in Peiting einen Bauturbo nach dem anderen. Hochinteressant, was Bauturbo ist, du umgehst aufgrund einer Gesetzessituation vom Land Bayern, die eigentliche, ich sag's jetzt mal ganz platt, bayerische Bauordnung, das Ganze, was bisher gang und gäbe war, die ganzen Bebauungspläne kannst du mit einem Beschluss umgehen, um höher, größer, weiter zu bauen, wenn der Gemeinderat ja sagt.
Mhm.
Und aktuell wurde das in Peiting bisher nahezu jedes Mal genehmigt, dann entsprechend größer zu bauen.
Auf den Bauturbo geschoben dann?
Durch den Bauturbo genau. Geschoben, meist mit der Argumentation, ach, anders ist es nicht wirtschaftlich.
Mhm.
Und mit diesem Totschlagargument, das ja eigentlich du ja bei jedem Bauvorhaben erstmal ungeprüft in den Raum setzen kannst, wird sich Peiting verändern.
Ja, Peiting ist kein Dorf mehr. Ne?
Genau. Allerdings
Markt.
Stimmt gar nicht so. Also, dass das hier ein SPDler sagt, wundert mich, weil die Spitzenkandidatin der SPD hat ja noch plakatiert mit Steindorf für dein Dorf.
Mhm.
Also, verstehe ich jetzt die Aussage nicht ganz.
Ja.
Aber okay, ich nehme sie zur Kenntnis. Und die Frage ist halt dann, wie soll sich der Ort entwickeln? Wie soll er sich über Jahrzehnte entwickeln? Und aktuell ist das Thema so, dass man größer werden will, in die Höhe wachsen will. Und das hast du jetzt an unterschiedlichen Stellen im Ort schon gemacht, in Wohnsiedlungen zum Beispiel, mit den Wohnsiedlungen, wo der Bauturbo gezündet wurde und jetzt auch mitten an, ich sag mal, in historischen ortsprägenden Gebäudlichkeiten mitten im Ortszentrum, was dazu führen wird, dass du es an anderer Stelle moralisch gar nicht mehr klassisch ablehnen kannst, es sei denn, du hast irgendwie eine negative Einstellung dem Bauherrn gegenüber, was aber dann für mich kein Argument ist, sondern für mich steht ja das Städtebauliche im Vordergrund. Und das wird natürlich interessant, dann wird sich jetzt zeigen, wie sich dann der Ort aus meiner Sicht zum Städtischen entwickelt. Mhm. So. Also jetzt einfach mal wertfrei gesehen, also ohne da jetzt zu polarisierend drauf einzugehen. Das ist jetzt aktuell so gerade die Entwicklung im Peiting. Mhm. Was gibt's sonst?
Ach, Peiting glaube ich jetzt auch nicht.
Nein, also aber ein paar Kleinigkeiten, nicht, aber das ist alles in Ordnung.
Wir können da Wittenberg schauen.
Immer gerne.
Es war ja 1. Mai jetzt.
Ja? Also erstmal Glückwunsch an den Peitinger SPD-Bürgermeister, der mit, glaube ich, 90% gewonnen hatte. Wir haben das, glaube ich, im Podcast gar nie erwähnt.
Ist der Peitinger SPD-Bürgermeister?
Nein, in Mittenwald.
Mittenwald, ja.
In Mittenwald. Ja. Gegen einen CSUler, das war ja ein bahnbrechendes Ergebnis.
Bahnbrechend.
Er hatte, ich kenne ihn auch persönlich, ein sympathischer Kerl und hat einfach auch die letzten 6 Jahre auch abgeliefert damals. Absolut. Und das zeigt, dass er im Sattel sitzt. Aber was ist in Mittenwald passiert?
1. Mai? Hat mir hier irgendwas passiert hier in der Region? Bei dir zu Hause? Haben sie irgendwas verräumt oder hingestellt? Keine Ahnung.
Bei mir ist so ein zusammengesägter Maibaum gerade im Garten und der wird zum Piratenschiff verbaut, aber sonst...
Es war jetzt nicht der Mittenwalder Maibaum, weil der Mittenwalder Maibaum ja traditionell immer verschanzt wird, damit er nicht geklaut wird. Und er ist immer in der Edelweißkaserne der Bundeswehr, Edelweißkaserne, in einer Halle untergebracht.
Ja, da ist er mal verschlossen.
Und das macht immer der Fingerhaklerverein. Grüße gehen raus an den Fingerhaklerverein, euch hat's auch erwischt. Und weil der da so sicher lag und es auch noch in der Presse noch so angepriesen worden ist, dass der da so sicher liegt, haben sich ein paar Mitarbeiter, die halt auch in der Edelweißkaserne arbeiten, haben sich dazu entschieden und gesagt, wir haben doch alle eine Zugangsberechtigung, wir arbeiten doch in der Edelweißkaserne. Wir könnten noch mal probieren, ob wir den irgendwie klauen können. Das waren übrigens die Krünner. Ja? So, was haben sie gemacht? Sind nachts um 12:30 zur Kaserne gefahren und haben einer Wache dort Bescheid gesagt, dass es heißt oder gehießen hat, der Maibaum soll geklaut werden aus der Kaserne. Und damit das nicht geschieht, ja, sollten sie ihn praktisch sozusagen, wollten sie ihn jetzt abholen und ihn in Sicherheit bringen. Ja.
Verwahren. Ja, das ist ja mal sinnvoll hier.
Ja.
Und
daraufhin wurden die
vorne an der Pforte haben dann gesagt, ja klar.
Das ist nicht mehr eine Pforte, das ist eine Wache. Da stehen bewaffnete Wachsoldaten, ja, die da ihren Dienst tun. Und die haben sich halt auch schon gedacht, so die Fingerhakdafereien, das ist ja wie Fort Knox, da kommt ja nichts raus. Ja. Da kannst du nicht ausdenken, dass da was geklaut wird. Gell? Und
Wache hat dann gesagt, ja klar, nimm's mit.
Nein, die haben gesagt, auf alles klar, dann haben die dann auch zur Halle gefahren. Und jetzt war der gar nicht mehr in der Halle drin, sondern der Fingerhakdaferein hat den dann schon einen Tag vorher aus der Halle raus auf diesem Langholz-Laster oder Anhänger, das ist schon draußen gehabt, und die sind dann mit dem Bulldog rein, haben den angekoppelt und sind damit rausgefahren. Und weil das gut geklappt hat, haben sie gesagt, ach, da fahren wir gleich nach Krün. Sind sie gleich nach Krün in die Industriehallen gefahren, haben den da abgestellt und haben dann versucht, jemanden zu erreichen, ja, nachts um 2, um halt da was auszuhandeln. Aber hat keiner geglaubt, dass das wirklich stattgefunden hat, und haben erst mal so abgewunken. Und irgendwann hat man dann doch festgestellt, scheiße, das stimmt ja doch, weil da auf einmal in den sozialen Medien da Fotos und Videos aufgetaucht sind, wie der Maibaum von Mittenwald in Krün liegt. Und das ist natürlich hochblamabel.
Natürlich.
Hochblamabel. Aber die tollkühnen Burschen haben natürlich dann da...
Sie haben zwar jetzt alle keinen Job mehr, aber dafür haben sie einen Maibaum geklaut.
Ja. Und das Ende vom Lied war dann das praktisch, dass es wurde dann was ausgehandelt, und ausgehandelt wurde, dass wenn die Fingerhackler ja regelmäßig einen Maibaum im Münchner Augustinerkeller aufstellen, dass die dann sozusagen mitgenommen werden und natürlich dann da fürstlich mit Bier und Brotzeit versorgt werden, umsonst ja, natürlich. Gell? Also und von daher eine tolle Sache, glaube ich, einmalige Sache. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Keine Ahnung.
Man muss es auch sportlich sehen, weil das Erste, was einem einfallen würde, die hatten ja die Dienstausweise verwendet. Ja, aber die Fingerhackler haben halt auch Staatseigentum zur Sicherung eines privaten Maibaums verwendet, im Sinne der Enzian-Kapelle oder was das war. Kaserne, Entschuldigung.
Edelweiß.
Nicht Enzian. Okay. Und wenn man sowas auf der einen Seite macht und sich dadurch die Maibaumwache spart, dann muss man halt auch mit so kleinen Tricklichkeiten umgehen, die dann anderweitig passieren. So ist es halt. Das ist Sport. Das ist der wahre Sport.
Das ist der wahre Sport.
Neben dem Radfahren.
Sportlich war es natürlich auch dieses 38 Meter Ungetüm, 150 Jahre alter, nach Krün zu kahren. Ja? Also wenn das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das jetzt bis in 5 Minuten da ist, nein, das musste über die Bundesstraße, dann das so ein Langding hat schon 38 Meter, das ist schon eine Länge, gell?
Ich würde sagen, da brauchst du eigentlich schon fast so ein rotes Fähnchen hinten schadet nicht.
Genau. Und vielleicht Beleuchtung hinten dran. Also keine Ahnung, das ist
so ein Teelicht draufstellen.
Genau. Nein, aber die wollten jetzt auch nicht ihren Namen preisgeben, wer das gemacht hat. Sie sagen einfach nur, uns reicht der Ruhm. Ja,
und absolut legitim.
Nein, Glückwunsch zu dieser Aktion, weil die war echt, das ist mal was Neues. Ja. Genau. Also von daher Glückwünsche.
Ja, absolut. Ja. Und wie gesagt, das eine ist so und das andere ist auch so. Also, ja, genau. Alles sportlich sehen. Ja.
Genau.
sehr schön. Hast du schon mal einen Maibaum geklaut?
Nö.
Ich auch nicht, tatsächlich. Ich auch nicht.
Das muss man auch gut planen, gell? Das ist auch gar nicht so einfach. Ich habe da bloß mal gehört, das heißt, wenn man noch vor der Ortsgrenze, vom Ortsschild ist und da kommt jemand und tut die Hand noch drauf, ich glaube, dann ist vorbei, gell?
Ja, genau. Und das kann irgendjemand sein. Es muss nicht mal Mitglied im Trachtenverein sein, das kann irgendein Bürger dieses Ortes sein, der sagt, der Maibaum bleibt hier und dann bleibt er hier. Mhm. Und so muss man den Brauch auch, damit es halt nicht zu Ausschreitungen führt, nicht, dass der Stärkere gewinnt. Mhm. Das so ist es nicht, das soll ja nicht zum Krieg ausarten, sondern es ist eine List. Und so. Aber ich war tatsächlich schon öfter bei Maibaumwachen dabei und das ist immer was sehr Schönes. Mhm. In Peiting, ich sage nicht wo, aber da sind gelegentlich auch Maibaumwachen und wenn du dann in der Früh um 2 sagst, okay, ich will heimgehen, aber ach so, ein Bier geht noch, dann schaust du bei der Maibaumwache vorbei. Und die freuen sich immer. Und dann trinkst du mit denen ein Bier. Mhm. Und dann vergeht bei denen die Nacht auch ein bisschen schneller. Und ist immer eine schöne Anlaufstelle. Kann ich empfehlen. Ist jetzt leider vorbei.
Wie oft werden eigentlich Maibäume aufgestellt? Ich weiß es gar nicht. Gibt es da irgendwelche zeitlichen Vorgaben? Oder ich habe das immer gehört, jetzt so Richtung Teining rüber. Da gibt es Orte, die machen das jährlich.
Es regelt die Bürokratie, so wie ich glaube. Also jetzt
die einfach Bürokratie, weil du das
Bürokratiemonster. Ja, zu Recht, aber in dem Fall, der Sicherheitsapparat, weil ein Maibaum ja jährlich geprüft werden muss, ob der noch standhaft ist, ob der nicht umfallen kann. Und in dem Augenblick, wo der halt gefährdet ist, wird er abgetragen und dann im nächsten Jahr in der Regel aufgestellt.
Ah, okay.
So würde ich jetzt das frei übersetzen und bitte korrigiert es mich, falls es falsch ist.
Okay. Ja, dann lass uns doch nach Garmisch schauen. Dort übernimmt der am 13. Mai der neu gewählte Bürgermeister Daniel Schimmer, Grüße gehen raus, sein Amt. Und was nicht so schön ist, er wird eingeführt in das Amt mit einer Vertreterin der AfD.
Sie die ihm den Amtseid abnimmt.
Das ist natürlich ganz bitter, zumal jetzt seit neuestem halt nach der letzten Wahl zwei AfD-Gremiummitglieder hat. Kann man das so sagen? Gremiummitglieder hat?
Ja, muss man leider so sagen.
Und diese Dame ist die Älteste im Gremium mit 83 oder 84 Jahren. Und da es der ältesten Person gebührt, den neuen Bürgermeister einzuführen, wird sie das Amt übernehmen.
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich sage jetzt mal, weil das Gleiche ist ja in Penzberg, glaube ich, auch der Fall. Ja. Genau. Und per se würde ich jetzt sagen, das regelt die Gemeindeordnung, wie das zu passieren hat, weil du kannst ja dann immer oder nicht. Auf alle Fälle, ich mache es jetzt mal diplomatisch. Man sollte es daraufhin abändern, dass der Dienstälteste das macht. Weil zum Beispiel, ich glaube, die Gemeindeordnung kann es regeln, dass du die Vertretung des Bürgermeisters, wenn der Erste keine Zeit hat, der Zweite keine Zeit hat und irgendwas zu führen ist, was gelegentlich mal der Fall sein kann, dass dann entweder der Älteste oder der Dienstälteste das Ganze macht. Und da empfiehlt es sich natürlich, den Dienstältesten zu nehmen. Mhm. In dem Fall. Es wäre in diesem Fall natürlich auch klug, was Amtseinführungen angeht. Der dienstälteste Gemeinderat, dass das dann macht. Mhm. Aber ja, das war jetzt so gefühltes Halbwissen von mir. Aber es ist natürlich wahnsinnig bitter.
Daniel Schimmer hat sich das Ganze nochmal angeschaut, wie rechtlich das ist und hat auch dann gesagt, da gibt es nichts zu diskutieren, ist halt so. Das gibt es nichts zu diskutieren, ist so. Und er nimmt es auch so an. Die AfD freut sich natürlich hier wieder mal.
Ja, was soll er denn machen? Ja, da. Was soll er machen? Er muss es so annehmen und dann ist es so.
Ja,
das ist. Weil das zeigt halt natürlich wieder, was für. Ach, bei Gott, ich kann mich da wieder auslassen, aber ja. Ja.
Ja. Also, es fängt nicht gut an, sagen wir mal so.
Es kann nur besser werden. Ja. Es kann nur besser werden, wenn du von jemandem, der in einer teilweise gesichert rechtsextremen Partei dich da vereinigen lassen musst, dann kann es nur besser werden. Mhm. So, aber lass uns zu dem schauen, was auch besser werden kann und besser werden muss oder beziehungsweise eigentlich gar nicht besser wird, weil wir haben es ja eigentlich auch schon diskutiert, dass es eigentlich gar nicht so kommt, ist der Tankrabatt, Patrick.
Ja, das ist grundsätzlich.
Wo leben wir denn?
Spritpreis-Chaos. Es wird ein Tanken, wie heißt es schön, Tanken wird zur Staatsblamage. Ja? Also dieses 12 Uhr Tanken, was ja schon Österreich abgelehnt hat und sagt, wir haben da einen großen Fehler gemacht und man hat ja auf Österreich geschaut, dass man um 12 Uhr die Preise umstellt. Jetzt haben wir zum 1. Mai doch diesen Tankrabatt erhalten. Ja?
Und keiner merkt's. Weil vorher war es schon mal so niedrig, jetzt ist es ähnlich, aber die 17 Cent fehlen.
Ich habe das ein bisschen verfolgt und zwar am 30. war der Preis ähnlich bei 2,02 €, wurde am 30. dann auf 2,15 € angehoben und am 31. nochmal auf 2,30 €. Ja. Ja, um dann mit 17 weniger dann auf 2,13 € wieder zu sinken.
Genau, aber immer noch höher wie 2,02 € am 30.
Genau, und dann nochmal hochgefahren zu werden. Dann war natürlich die Empörung groß, weil natürlich ganz Deutschland genau drauf geschaut hat, was da passiert. Und die haben natürlich gesagt, die ganzen Ölkonzerne, nein, also bei uns ist gar nichts. Es ist das Problem gerade, haben sie gesagt, weil einfach die Preise gerade so hoch sind. Aber im ganzen Gegenteil, die Ölpreise sind weiter am Sinken.
Ja, es ist einfach nur Blödsinn.
Und das Kartellamt wollte doch einschreiten, wurde aber dann gerichtlich irgendwie doch gestoppt. Die durften es nicht weiter, weil da irgendwas nicht im Reinen ist, also gesetzlich, keine Ahnung, irgendwas hat da nicht gepasst. Ich kann es ja nicht wiedergegeben. Aber es ist doch, der Tankrabatt wurde wieder mal einkassiert von den Ölfirmen.
So,
ja?
So ist es und das ist wieder mal, weißt du, was es zeigt? Das zeigt wieder mal das Unvermögen hier bei der Regierung auf Krisen zu reagieren. Dass du das in letzter Regierung mal gemacht hast, erstmalig, das mag ja noch verständlich sein. Und damals hat es schon echt richtig funktioniert. Um das jetzt, diesen Fehler, den wo du aber damals nicht wusstest, dass es ein Fehler ist, den dann jetzt mit Ansage zu wiederholen, ist eigentlich noch blamabler.
Aber der Staat will ja gar nicht reagieren, weil der Staat macht da richtig Kasse damit. Der verdient ja richtig viel Geld an den hohen Spritpreisen, weil natürlich die Mehrwertsteuer auch höher, also zumindest der Anteil der Mehrwertsteuer dann höher ist. Und ist
natürlich, also aber ist frag doch mal Lindner, der hat gesagt, er hätte damals nie daran profitieren wollen und gibt jetzt schlaue Ratschläge, wenn er nicht sein Kind.
Und ich kann ADAC auch verstehen, der sagt, diese 12-Uhr-Dinger können sofort abgeschafft. Ja, man hat sich damit ins eigene Fleisch geschnitten und also selbst ich, der halt nicht auf Benzin angewiesen ist, weil ich ja seit 6 Jahren elektrisch war.
Wirklich, Patrick.
Bin auch stocksauer, weil ich mitleide mit jedem, der diese hohen Spritpreise kaum noch stemmen kann. Gerade Leute, die wirklich auch wenig Einkommen haben.
Nein, ist eine Frechheit. Ist mal wieder eine Frechheit und das zeigt wieder, wie machtlos agiert wird bei Krisen zurzeit. Und das ist etwas, was natürlich sich durchschlägt in dann Politikverdrossenheit mittelfristig.
Es ist ein Drama. Und ich hoffe, andere Länder schaffen es doch auch. Andere Länder setzen sogar Spritpreisbremsen, also Höchstpreise ein. Du darfst nicht mehr als, was ich glaube, 2 Euro, glaube ich, irgendwie kosten, gibt es andere Länder. Warum geht es bei uns nicht? Ja, warum kann man da nicht einfach was festlegen?
Übergewinnsteuer. Ja,
genau.
Zum Beispiel.
Ja.
Wäre doch mal so ein Ding. Sozialistisches Teufelszeug, sage ich nur. Sowas brauchst du in solchen Situationen.
Sozialistisches Teufelszeug. Ja,
sowas brauchst du, Patrick.
Ja.
Sag ich dir.
Ja, ja, ja. Gut.
Aber lass mich musizieren. Meine Finger, die sind schon ganz eingestaubt. Ich habe hier was vorbereitet, Patrick.
Mhm.
Willst du es dir anhören?
Mach mal. Fantastisch. Du hast es geschafft, Christian. Nach so langer Zeit die Töne zu treffen, ja, so wie sie singt. Ja, was ist passiert? Wir schauen nach Rieksee. Eine Person wollte wenden.
Das ist schon mal schön für diese Person.
Auto, mit dem Auto.
Hatte ich auch schon mal
im Ortszentrum.
Machen wir mal ein Bier auf.
Ja, mach mal auf. Und stand rückwärts zu einer Einfahrt und wollte nach vorne fahren, ist aber Vollgas rückwärts in ein Tor und dann in einen Bulldog reingerauscht.
Oh.
Und hat 40.000 Euro Schaden verursacht. Das könnte auch nach Fahranfänger klingen.
Könnte.
Besoffen.
Fahranfänger.
Glaube ich nicht. Es war 11 Uhr.
Bekifft oder bekifft. Einfach nur alt?
Gibt's einfach oder nur alt. Was glaubst du?
Alt. Das klingt mal wieder, so leid es mir auch immer oft tut. Es häufen sich halt einfach die Nachrichten. Mhm. Es häufen sich die Nachrichten. Ich würde sagen alt.
Ja, hast recht. 82-jährige Dame, die rückwärts mit Vorwärtsgang verwechselt hat. Und ich schaute mal, ich habe das schon mal gesehen live, ja, wie jemand da mit zwei Händen am Lenkrad da sitzt und will nach vorne fahren und dann nach hinten losgeht. Ich habe das schon mal live gesehen, wie da eine Person in ein Auto reingerauscht ist und es schaut echt dumm aus und 40.000 Euro muss man auch erstmal schaffen, gell?
Da musst du mal
ein Scheunentor durchbrechen.
Ich frage mich immer, wie schnell wollen die denn vorwärts wegfahren, wenn die rückwärts in dieser Geschwindigkeit mal alles durchbrechen? Ich meine, wenn die dann feststellen, ich fahre rückwärts, dann
stoppe ich doch. Und nein, die haben noch mehr Gas geben, damit man vielleicht dann doch
vorwärts fährt. Dass sich der Gang nochmal ändert. Ich kapiere es nicht, weil das ist doch eigentlich so der, also was mir ab und zu tatsächlich so geht, ist, wenn ich hatte letztens einen Automatikbus ausgeliehen, um Zeug wegzufahren. Und dann fährst du mit der Automatik mal wieder oder wenn ich mit meinem
Benz fahre
oder so. Nein, das passiert mir erstaunlicherweise nicht, weil ich den Fuß immer schön links wegstelle. Das klappt immer ganz gut. Du fährst mit der Automatik, das hast du innerhalb von einer Sekunde drin, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn du dann wieder umschaltest und dann mit dem Schalter wieder wegfährst, dann hast du irgendwie so einen Moment am Berg, wo du sagst, okay, ich gehe aufs Gas, ach stimmt, ich ist gar kein Gang drin. Und dann musst du halt einen Gang einlegen. Mhm. Das ist dann eine Überlegung, das dauert dann vielleicht einmal losfahren, dann ist wieder okay. Also ich kann verstehen, dass man da gewisse Umschaltmomentum braucht. Allerdings, wenn man halt in die falsche Richtung fährt, dann sollte man halt erstmal bremsen, bevor man noch mehr Gas gibt.
Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Also von daher.
Ah, Patrick, was ist das denn?
Ja, auch wieder, muss ich auch noch kurz erwähnen, aber das brauchen wir jetzt nicht tippen, was es war. Ich sag's einfach, ein 85-Jähriger in Weilheim im Kreisverkehr einen Radlfahrer übersehen, gell, der eigentlich schon im Kreisverkehr war und voll weggerammt, ja, zum Sturz gekommen und
nicht weggerammt, der musste bremsen.
Er musste bremsen und ist dann zum Sturz gekommen. Ja. Aber wenn er nicht gebremst hätte, wäre er wahrscheinlich
tot.
Ja. Das ist
unser beider Leidwesen, Patrick, war das ein Rennradfahrer.
Ja, das ist dieser Rennradfahrer. Ja. Noch kann ich schimpfen, weil ich habe ja kein Rennrad. Also die Rennradfahrer sind aber auch so, was so zu schnell in den Kreisverkehr rein und
ich darf da mal über Verständnis werben für Rennradfahrer, weil ich bin letztens auch, wo wir diese 100 Kilometer geradelt sind. Du kannst mit einem Rennrad nicht Fahrradwege fahren. Das geht mittelfristig nicht. Das machst du mal eine Weile und dann kotzt sich an. Und es liegt einfach bei uns in der Region an der Streckenführung der Fahrradwege, die einfach nicht entlang der Straße gehen, sondern wenn du von zum Beispiel, also wenn du um den Forkensee rumfährst und dann sagst, du machst doch gern Auerberg, so als Abschluss mit. Was okay ist. Aber wenn du dann von dem Auerberg Richtung Peiting fahren willst, dann hast du mit dem Rennrad keine wirkliche Option, außer so komische Radlwege, die dann am Ende doch wieder auf der Hauptstraße enden Richtung
wo du nicht fahren kannst dann wahrscheinlich,
oder? Genau, da kommst du natürlich dann auch stellenweise raus, dann sind sie scheiße beschildert und dann machst du die fünffache Strecke mit diesen Radlwegen, weil sie sich dann wieder zwischen Burken und Schongau oder zwischen, sagen wir mal, da wo die Möbelzentrale ist oder dann was ist denn dann noch?
Ingenried da hinten.
Ja, also ja genau, Möbelzentrale, diese Gewerbesiedlung, da kommst du ja dann raus von Burken aus. Da kannst du mit dem Radlweg, brauchst du die siebenfache Strecke und es ist vor allem, fahrst du dann zwischenzeitlich trotzdem noch Hauptstraße und es ist nicht beschildert, es geht nicht.
Das wird mein größtes Problem werden.
Deswegen wirst du Hauptstraße fahren müssen und wenn du dann ein Rennrad oder selbst einen Mountainbiker auf der Hauptstraße siehst, dann brauchst du nicht nervös werden als Autofahrer, dann fahrst du halt einfach dran vorbei. So ist es halt.
Mein größtes Problem wird werden, dass ich gar nicht Rennradlstrecken kenne hier. Also ich fahre ja alles Mountainbike, weil mir ist es ja wurscht. Ich fahre halt Wege, wo auch Schotterpisten sind, ist mir ja wurscht.
Ja, leichter Schotter geht schon mit dem Rennrad, aber halt
nicht aber so arg. Aber ich kenne die ganzen Strecken noch nicht und das wird das Größte werden für mich, um die ganzen Rennradstrecken oder Rennradfahrmöglichkeiten kennenzulernen.
Ja, das ist auch immer wieder so ein Akt, aber am Ende bleibt es dir fast nichts anderes immer wie Hauptstraße zu fahren.
Und kauft euch alle so ein blinkendes Licht für das Rennrad, weil das ist wirklich lebensabhängig.
Weil anders hast du, anders funzt es nicht. Mhm. Einfach so mal Verständnis. Und dann im Herbst kommt es noch dazu, wenn du dann teilweise neben der Straße Radlwege hast, die sind dann voller Laub.
Ja.
Da kannst du mit dem Rennrad sowieso nicht fahren, weil dich haut sowieso auf die Fresse, sondern dann musst du auch auf der Hauptstraße fahren, weil da das Laub nicht liegt. Also das ist äußerst Verständnis einfordernd von euch Autofahrern. Mhm. Spart Sprit und fahrt langsam drumherum, hätte ich gesagt.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass Leute relativ wirklich langsam fahren auf den Straßen, auch auf Bundesstraßen. Letztens wieder einen gehabt, der mit gerade mal 70 auf der Bundesstraße fährt.
Und das war das, die Caprio-Damen waren das.
Ja. Die Caprio-Damen, ja, genau. Ja, es ist, ich vermute mal, dass es halt aufgrund der Spritpreise ist, ja, aber es ist immer noch 100er Strecke, also fast 100. Zumindest 90. Gut. Lass uns mal zu den Strompreisen schauen. Weil wir hatten letztens schon drüber gesprochen, vor zwei Folgen, glaube ich, dass die Strompreise.
Du hast letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass du negativ getankt hast.
Ja, genau.
Also du hast Geld bekommen, wo du getankt hast.
Genau, da war ich noch bei 38 Cent. Jetzt war ich diesmal am 1. Mai bei 50 Cent im Negativen. Das heißt, ich habe 50 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Und ich habe alle Autos natürlich geladen. Ich habe dann, glaube ich, 25 Euro verdient oder 30 Euro. Ganz klar.
Ich habe dir letztes Mal empfohlen, mach für die Nachbarschaft auf
und
regel das.
Aber
hast du nicht gemacht?
Nein.
Was ist denn los, Patrick? Hast du nicht ein Schild parat?
Nein.
Aber, warum denn nein?
Aber
es wäre doch ein Geschäftsmodell. Ich habe es ja vorher letztes Mal schon gesagt, so, ich mit meiner Piratenburg jetzt oder mit meinem Piratenschiff kurz vor einer ökonomischen Einnahmequelle stehe und nie wieder arbeiten muss.
Ich warte immer noch, dass mein Stromanbieter mir eine vernünftige Abrechnung schickt, weil er es nicht schafft, das Smart Meter auszulesen. Darum bin ich immer noch im Wagenbereich. Ja, also das heißt, theoretisch habe ich es verdient. Ich habe mir das auch angeschaut, was im Smart Meter gespeichert ist. Oder was die Firma speichert, das ist alles da, ja, alles, aber die müssen halt danach abrechnen. Und momentan zahle ich immer noch eine Pauschale, weil sie es nicht schaffen, mich jetzt seit 10. November, ja, offiziell nach den viertelstündlichen Daten abzurechnen, ja. Und immer diese Pauschale, drum muss ich da noch ein bisschen vorsichtig
sein. Also bevor du das Schild aufhängst, also nicht, dass die Nachbarn meinen, du bist asozial. Es liegt einfach an dem, dass du das noch nicht abrechnen kannst.
Ganz genau, kann das noch nicht abrechnen und von daher warte ich erst noch offiziell, bis LEW endlich mal das akzeptiert, dass auch andere Hersteller Smart Meter anbieten. Ja, Gut. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass diese Flexibilisierung des Stroms ja eigentlich auch jetzt die Industrie erreichen kann und auch wird. Weil gerade zum 1. Mai, da wo die Preise im Positiven waren, haben auch die Braun- und Steinkohlewerke ihre Werke runtergeschalten und von um 10 Gigawatt, also es waren eigentlich nur noch 2 Gigawatt Braunkohle und Steinkohle im Netz.
Eigentlich müssen sie das ja sogar, weil sie sonst zahlen müssen, wenn sie es einspeisen. Wie sehe ich es denn? Sehe ich es falsch? Das macht ja Sinn.
Das weiß ich jetzt nicht, gell? Aber das hat halt jedenfalls die Daten vom Fraunhofer Institut für Energiesysteme aufbereitet und dargelegt, dass eigentlich die Industrie es auch langsam schnallen sollte, insgesamt auf die Flexibilisierung, aufgrund der hohen erneuerbaren Energien, die im Netz sind, darauf zu, weil es ist ja, diese negativen Preise sind ja für uns alle positiv. In dem Fall, dass einfach der Gesamtstrompreis dann über die Zeit günstiger wird, weil so viel in erneuerbaren Energien, wir reden jetzt von 60% erneuerbaren Energien mittlerweile, die wir in Deutschland haben. Also muss die Industrie darauf reagieren. Einzig jetzt Biomasse zum Beispiel, es hat kontinuierlich mit 4 Gigawatt ins Netz eingespeist, was auch unverständlich ist, warum man da nicht, selbst Gas wurde reduziert. Also es ist, wenn wir im positiven Sinne sind oder in dem Fall im negativen, dass man Geld bekommt, ist das eigentlich gut für alle, weil dann die großen, die teuren Werke runterfahren. Ja, und das finde ich, da muss jetzt hier mal die Regierung mal mehr oder schneller schalten, ja, auch eine Reiche, dass man einfach jetzt die Erneuerbaren als voll nicht nur schimpfen, dass man alles abschaffen will und wieder reduzieren will. Nein, man soll das nehmen, was man hat und mit einpreisen in die ganzen Systeme.
Patrick, du sprichst da den Punkt an, der wichtig ist, weil wir können jetzt auf die Privathaushalte schielen und sagen, okay, dann macht's halt eure Waschmaschine dann mittags an oder so. Das ist aber nicht der Punkt. Wenn du dir anschaust, was an Energie verbraucht wird, ist die Industrie einfach mit, ich sage jetzt mal, 90% von dem, was an Strom gebraucht wird, einfach da.
Ja.
Und an Emissionen verbraucht werden. Und das sind die Arbeitsplätze und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist halt so. Wenn du jetzt bei uns im Landkreis schaust, ist es Roche und UPM, die einfach so viel Energie verbrauchen, dass sie im Klimaschutzbericht Weilheim-Schongau nicht zu tragen kommen, weil sonst die Einsparungen im privaten Haushalt nicht mehr sichtbar werden.
Mhm.
Ja. Das zeigt dir schon bei uns hier vor Ort, was es für große Dimensionen hat und wo das Potenzial da ist, zu speichern, zu klug zu agieren, was Energiepolitik angeht. Und das ist natürlich, wenn es dann in industriegetriebene Regionen geht, natürlich noch deutlich mehr der Fall. Und da werden, behaupte ich mal, nur dann Unternehmen überleben, die das beherzigen und in ihren industriellen Ablauf mit einbauen. Sonst wird das, glaube ich, wird's schwierig.
Und man muss sich auch mal überlegen, wer jetzt am 1. Mai um 14 Uhr seine Speicher auflud zum Beispiel, ja, und 4 Stunden später wieder ins Netz einspeist, hätte da pro Kilowattstunde 65 Cent verdienen können. Ja, und das kann man ja auch mit Großspeichern ja auch machen. Das heißt, diese Großspeicher alle auffüllen und danach, wenn es dunkel wird, wieder ins Netz einspeichern, weil dann kostet der Strom wieder 15 Cent, anstatt dass ich 50 bekomme. Also könntest du damit theoretisch 65 Cent Gewinn machen. Übrigens, diese Überproduktion an Strom, die wir am 1. Mai hatten, wurden zu 95% von Deutschland selber genutzt, weil jetzt zum ersten Mal diese großen Industrien, also die Braunkohle-Ding, massiv runtergeschalten haben. Weil es ja schon einen Tag vorher bekannt war, was
passiert. Das ist natürlich am 1. Mai auch ein Feiertag, wo ja, viele Industriebetriebe produzieren. Aber
es wurden aber nur 5% davon, ins Ausland verkauft,
genau, muss man sagen. Ja. Sehr gut. Aber unabhängig davon ist es, glaube ich, ein Faktor in der Zukunft, dass du dein Unternehmen energetisch so aufstellst, dass es diese Schwankungen mit einpreist in der Energiepolitik, die du im Betrieb handelst.
Also ich würde sagen, einfach mal ein bisschen mehr auf erneuerbar denken und nicht hier immer dran denken, dass man noch, ich weiß, dass
nicht nur erneuerbar, sondern auch Flexibilität.
Flexibilität, genau, das wollte ich damit noch sagen.
Genau.
Ja, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht gehabt, aber genau so ist es. Die Flexibilität, ich habe die ja schon seit seit einem halben Jahr nerv ich dich schon mit dem Wort flexiblen Stromanbieter, aber genau, die Industrie muss genauso schalten.
Genau, aber da geht es ja nicht nur um den, dass du unterschiedliche Strompreise hast, sondern auch, dass du sie für dich selber speichern kannst, für das, dass du Produktionen flexibler handhaben kannst. Das ist ein Prozess, der ist äußerst schwierig und äußerst herausfordernd. Mhm. Aber ich glaube, die Unternehmen ächzen ja unter diesen Schwankungen, und das müssen sie für sich, sage ich mal, lösen.
Ich glaube zwar nicht, dass unsere jetzige Regierung das lösen kann, weil da einfach mit der Reiche die falsche Frau, glaube ich, am Steuer sitzt.
Absolut, absolut. Und, aber müssen es die Unternehmen für sich halt lösen.
Genau. Und auch Vorschläge machen und auch die Regierung unter Druck setzen damit sowas. Ja, was dann vielleicht ein bisschen was helfen würde.
Aber, oder individuell lösen.
Ja, genau. Lass uns mal zum Fußball schauen.
Ich absolut, mir, total gerne. Ich bin schon voller Anspannung.
Ich hab mir vor einiger Zeit die Özil-Doku angeschaut, wie wahrscheinlich einige auch schon angeschaut haben. Hast du schon angeschaut?
Nein, aber klär mich auf.
Es ist fantastisch. Eine fantastische Doku, wo er selber jetzt zwar nicht zu Wort kommt.
Warum sagt er nichts?
Weil halt alles, der Produzent, der das gemacht hat, einfach... ich glaube, er hat gar kein Interview gegeben, da geht's schon mal los. Außer es gibt eine Szene, wo er in London seine Schuhsammlung zeigt. Aber das haben sie auch aus dem Netz genommen, was öffentlich sichtbar ist. Aber was ich mit sagen will, ist einfach
er hat Schuhe.
Er hat Schuhe. Man muss sich dieses Drama um Mesut Özil, wahrscheinlich einer der größten Fußballer, die Deutschland nach Matthäus und noch einige mehr mit, also ich zähle ihn zu den fünf besten Fußballern.
Nee, sehe ich nicht so.
Weil.
Also Talente, ja. Er hat ein wahnsinniges Talent gehabt.
Er hat dieses Talent auch ausgespielt, und zwar in Madrid. Und das, er war ja der absolute Vorlagengeber, der über die ganzen Jahre für Ronaldo. Ronaldo hat ja im Strahl gekotzt, als er nach Arsenal abgewandert ist, weil natürlich sein Vorlagengeber weg war. Und der hat ja alle Vorlagen,
ich sag mal, musste halt mit groß klarkommen.
Und das war schon fantastisch, was er da gespielt hat. Das hat man aber in Deutschland nicht so mitbekommen. Nationalmannschaft hat er unheimlich starke Phasen gehabt, aber dann auch zum Schluss hin unheimlich viel.
Also in der Phase, wo er stark war, war das so wechselhaft. Mhm. Der war der, ich sag mal, Spielart wie Sané, so mal ein Top-Spiel, wo du gesagt hast, das ist der, was ist mit dem los, wie cool spielt der denn? Und im nächsten Spiel wieder komplett unterm Durchschnitt.
Mhm. Und hat er dann seinen Vater auch als Manager, sag ich mal, abgewählt oder abgesagt, sondern halt dann hat sich einen anderen Manager geholt, der ihn ja dann auch nochmal nach Asien vermarktet hat, wo er einen unfassbaren Erfolg hatte dann auch und auch Popularität. Und aber was ich sagen will, ist einfach diese Integration an sich, Özil, dass die schiefgelaufen ist.
Wobei er ja gebürtiger Deutscher ist.
Ja, aber er war der erste, ich sage mal, der erste türkische mit türkischen Wurzeln spielende Spieler, der nicht diesen Fuß gegriffen oder gefasst hat wie andere Spieler, wie früher zum Beispiel Asamoah oder sonst irgendwas. Das war, obwohl sie beide aus der gleichen Gegend kamen, sowas, aber das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und die Doku zeigt es eigentlich ganz gut auf. Leider werden ein paar Sachen nicht gezeigt, die zum Schluss da dann, ja, wo er dann auch AKP mit Erdogan und den grauen Wölfen.
Genau, er ist ja komplett abgerutscht am Ende, was
der aber Beginn. Aber nur, weil die Integration an sich nicht gibt. Man, er ist ja, musst du dir mal vorstellen.
Aber wenn jemand, ja, jemand der Extremist,
Schalke, weil die, also da kriege ich ja Plack.
Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche, aber wenn der denn du kannst ja nicht, das ist ja keine Ausrede, weil du sagst, du wurdest als Spieler nicht integriert, als jemand, der bei Real Madrid spielt, als jemand, der Multimillionen verdient, der alles hat, was kein anderer in Deutschland hat, dann kannst du ja nicht sagen, die Integration ist schief gelaufen, um dass er dann mit Erdogans, er spielt in der deutschen Nationalmannschaft tragende Rolle, bei der WM, um dann mit Erdogan sich bei einem Despoten abzulichten.
Ja, ging ja schon los mit dem Trikot,
ja,
wo man sagt, das war Zufall, das war kein Zufall.
Es war kein Zufall, um jetzt mit Tätowierungen von irgendeinem Schweigefuchs oder den komischen Wölfen, um dann jetzt in der Führungsriege von der AKP zu sitzen. Das sind doch Werte, die ein Mensch in sich tragen muss, die er mit größter Wahrscheinlichkeit ja damals schon hatte, sonst wäre er ja, vielleicht liegt es dann auch an ihm, dass er nicht mehr integriert wurde.
Also der Opitz, der das...
Sag ich jetzt mal als starke These, die ist streitbar. Ja, ja. Streitbar, du kannst auch sagen, er ist nicht integriert worden und ist dann abgedriftet. Aber aus meiner Sicht hast du halt Werte und die lebst du. Und wenn du halt da nicht durchkommst, dann lebst du sie halt weiter. Und geht. Aber du gehst halt dann nicht als Trotz zu den Faschisten.
Mhm. Opitz hat gesagt, es war ein Riesentalent, um das sich... mit einer Mischung aus arroganter Ablehnung und tätschelnder Fürsorglichkeit gekümmert wurde. Das war ein junger Mann, der diese Ausmaßungen lange ertrug und als er nicht mehr wollte, prompt bei anderen Autoritäten gelandet ist. Mittlerweile gehört er zum AKP-Vorstand. Ja. Das muss man sich mal so mal... Natürlich gehört er selbst damit auch dazu, was er machen will oder nicht, aber
natürlich.
Aufgrund dieses Rassismus, der da in der Nationalmannschaft auch von den Fans aus betrieben wurde, ist es dann in der Doku auch so ersichtlich auch so gekommen. Ja. Und was bleibt, sind viele Fragen.
Das glaube ich nicht, dass so ich glaube nicht, dass sowas
falsch gemacht hat. Ja. Nicht nur Özil und sein Umfeld, sondern auch die Gesellschaft, ja.
Da bin ich jetzt wieder bei dir, dass man das schon auch hinterfragen darf. Also man muss immer hinterfragen, wie ist man einer Person gegenüber, wie hat man die angegangen, was hat man da geäußert, wie hat ein Kollektiv dazu reagiert, ist das was systematisch ist. Das darf man alles hinterfragen, aber hierbei reden wir, und das ist ja die Perversion an sich, ja, über jemanden, der Multimillionär ist und aufgrund dessen sich ja John seine Meinung leisten kann. Mhm. Und wenn er sich jetzt diese Meinung leistet, die er jetzt hat, sagt das schon sehr viel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich solche Prozesse oder solche Dinge ja auch hunderttausendfach in Deutschland, die wo keine Multimillionäre sind. Das ist ja die Botschaft, finde ich, dahinter. Mhm. Die sich das alle, die keine Schulsammlung haben, die jetzt nicht den goldenen Löffel zu Hause haben.
Der Mozart des Fußballs wurde er genannt. Aber auf jeden Fall kann ich die Doku sehr empfehlen, wer sie noch nicht gesehen hat. Das ist ein Dreiteiler, wirklich gut gemacht und man erhält auch viele Antworten auf Fragen, die bis jetzt noch nicht beantwortet wurden.
Ist sie, ja.
Okay. Also ich kann es nur.
Ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß das nicht.
Schau es dir an. Ist wirklich gut gemacht. Es ist auch beeindruckend, den Werdegang, was da passiert ist, was ja viele von uns nicht wissen oder ich bis dato auch nicht wusste, ja, wie das alles so gelaufen ist. Aber eine gute Sache. Also ich finde den sehr gut, die Doku. Ja.
Ja. Und dann bist du halt dann immer noch im Sport, wo dann zumindest für den deutschen Fan natürlich schon auch immer die Leistungen dann zählen, die dann passieren und da bist du halt auch schnell der Arsch, wenn es nicht so läuft.
Ja. Aber wir lassen es zum FC Bayern
schauen. Unabhängig von Ethnien oft. Mhm.
Ja. Lass uns zum
FC Bayern. Darf ich eins noch sagen?
Bitte.
Zum Beispiel, Özil war immer so ein Spielertyp, der mir von der Körperhaltung nicht gefallen hat. Diese laissez-faire, unangespannte, eher schon teilnahmslose Körperhaltung, die an den Tag gelegt hat, war für mich immer ganz schwierig zu ertragen als
Film. Das kommt in dem Film auch vor, das war dann auch eher dann zum Schluss, gell, wo ihm es dann wirklich egal war.
Da hast du es ihm angesehen, genau. Und das ist was ich immer nie ertragen konnte. Und dann hat er trotzdem ab und zu mal noch richtig gute Momente trotzdem. Aber du siehst ihm irgendwie an, dass es
vorbei ist, ja.
Genau. Und da gibt es aber zum Beispiel, das hat mit der Herkunft überhaupt nichts zu tun. Er ist ja Deutscher. Und auch wenn er es nicht wäre, wäre es jetzt auch völlig egal. Aber so ein Spielertyp, ich möchte da keine Vergleiche ziehen, aber so ein Spielertyp, mit dem ich auch nichts anfangen kann als Spieler, ist zum Beispiel Julian Brandt von Dortmund.
Ja.
Julian Brandt hat für mich damals auch...
Damals Leverkusen, ja.
Hat für mich auch, der spielt jetzt in Dortmund, der hat jetzt letztens auch wieder ein ganz gar nicht ganz so schlechtes Spiel gemacht. Aber mit Julian Brandt komme ich als Spielertyp nicht, als Beobachter nicht so klar.
Wie mit Sané
oder so. Ist genau. Und Julian Brandt, ich habe jetzt mal jemanden, so einen blonden Deutschen rausgesucht, damit es nicht Richtung irgendwas geht. Aber mit Brandt komme ich zum Beispiel, oder mit Sané, mit dieser Körperhaltung in Situationen, finde ich,
Bei Sané ist es noch viel ausgeprägter. Noch
viel ausgeprägter, genau. Boah, das ist genau. Schon, aber die spielen ja, man nicht, dass sie schlecht Fußball spielen, die haben ausgesorgt für ihr Leben. Aber da bin ich jemand, wo ich sage, Brandt oder Sané, nee, das ist eine Körperhaltung, die mir dann in den Situationen nicht gefällt.
Aber nach jedem Spiel, wenn du ihn im Interview siehst, ist er knallrot. Kopf, als wenn er gerade 30 Kilometer gejoggt wäre, gell? So, also völlig am Ende und völlig ausgepowert und aber ich weiß, was du meinst. Auch ein genialer Spieler. Ja?
Nein, es heißt aber überhaupt nicht, dass der dann automatisch schlecht spielt. Und mir gefällt das nicht, was er da so nonverbal auf dem Platz liefert. Auf der anderen Seite macht er dann auch wieder gute Dinge, wie zum Beispiel letztes Spiel war ja auch ganz gut vom Brandt, ist alles okay. Mhm. Aber das sind so Dinge, die wo du halt dann so intrinsisch wahrnimmst. Und die wird dann deine Meinung bilden. Ganz komisch. Es ist überhaupt nicht rational zu erklären. Also das kannst du schon rational erklären, natürlich, aber das wird jetzt zu lang dauern. Aber
drum gehen wir jetzt zum FC Bayern.
Absolut.
Wir müssen
jetzt das letzte Spiel kannst du auch nicht rational erklären.
Das kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich. Das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Das sind Momente, die schreibt nur der Sport. Und es ist einfach unfassbar.
Aber diese Momente hat er schon lange nicht mehr geschrieben.
Boah, leck mich doch am Arsch.
Ich hatte Gemeinderatssitzung, fangen wir mal so an.
Ja, du
bist eine
Stunde zu spät gekommen.
Hatte gedacht, die dauert kurz. Auf einmal dauert die ewig.
Ja, weil jeder seinen Senf dazu gibt, sich verabschiedet wegen dem Blubberschwall-Überfall-Gelaber, ja. Es ist Champions League, da hat man Gemeinderatssitzung gefälligst, zumindest einen Beamer aufzuhängen, ja.
Dachte ich mir auch.
Ja.
Ich musste über unterschiedlichste Quellen informiert werden, wie es gerade steht.
Auf jeden Fall FC Bayern 5-2 zurück. Das Spiel bis zum 5-2 war schon Wahnsinn. Und dann nochmal auf 5-2,
du sitzt da, du denkst, das Ding ist durch.
Absolut. Obwohl ich mir immer gedacht habe, die letzten Spiele waren immer so, dass Bayern dann einfach nochmal das Ding umgedreht hat.
Ja, das war halt nie gegen Paris.
Ja.
Es war gegen Mainz.
Mhm.
Jetzt gerade am Wochenende gegen Heidenheim. Aber
ja, das ist, und dann kommt sowas zustande.
Dann hauen die dir noch zwei Buden kurz vor der dritten rein und kommen jetzt auf
zum Schluss wäre fast noch das 5-5 passiert mit dem.
Ja.
So, Mittwoch geht's ins Rückspiel. Der Trainer hat schon gesagt, er nimmt auch gern ein 4-0. Ja, das ist auch kein Thema. Bin immer so geil. Ich liebe diesen Trainer. Der Trainer ist sowas von. Ich weiß gar nicht, ob Bayern überhaupt schon mal so einen Trainer gehabt hat in der Art und Weise, wie er spricht, was er sagt, mit einem Humor dahinter und da noch die Ruhe dazu. Fantastisch. Also ich sage.
Das wäre eines der beeindruckendsten Sachen, wo ich jetzt gehört habe von ihm, war, dass wir gesprochen hat über den Heidenheim-Trainer.
Mhm.
Über Abstiegskampf.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
Nee.
Er hat über die mentale Verfassung von einem Trainer gesprochen, der eigentlich fast eine ganze Saison im Abstiegskampf kämpft. Und was du da deinem Team auch an Trainer vorleben musst und immer wieder diese.
Die mag ich übrigens unheimlich gerne, den Heidenheim-Trainer.
Ja.
Das ist ein Profi vorm Herrn. Ja, das
genau.
Ist
er schaut absolut erstmal nicht danach
aus.
Aber
er ist.
Aber wirklich, genau.
Er ist echt
und
gut.
Er hat eben ihm dann da den Respekt gezollt und gesagt, er ist ja einmal aufgestiegen mit dem Team im Kompanie und dann auch wieder abgestiegen und dann haben sie ihn dann geholt. Und er hat dann beschrieben, was das auch. Dass für ihn das auch das eigentlich die prägendste Zeit war, diese Abstiegskampf-Sache und nicht jetzt im Champions League Halbfinale zu stehen, ist nicht der Druck. Mhm. Der Druck ist, wenn du immer um den Abstieg kämpfst und da musst du als Trainer immer vorangehen, da musst du dem Team signalisieren, dass es alles noch möglich ist und dass du das schaffst und das musst du aber selber vorleben.
Ja,
und das ist natürlich alles ist deutlich schwieriger, wenn du jedes Spiel verlierst. Wie wenn du jetzt wie Bayern München immer die Momente generierst, wo dann die Spieler selber daran glauben. Und das hat er sehr, sehr schön formuliert. Und das zeigt auch, dass er trotz seinen jungen Jahren, glaube ich, schon sehr breite mentale Kenntnis über das hat, was notwendig ist.
Ich glaube, Christian, ich glaube an einen Sieg. Ich glaube an ein 2-0. So hart es jetzt klingt, man muss natürlich sagen, es ist Paris. Paris kann immer ein Tor schießen, aber ich glaube, auch wenn ich der Aussage des Trainers Kompanie zuhöre, dass er sagt, was suchst du denn?
Er nimmt da, ich suche gerade Filter.
Also ich glaube...
Er will ein 4-0, oder was? Ein 4-0.
Ja genau, er nimmt ein 4-0. Aber wir müssen erstmal gewinnen, hat er gesagt. Und ich glaube an ein 2-0, weil er auch gesagt hat, wir wissen, woran es in der Abwehr gerade liegt. Und er glaubt, dass sein Team das am Mittwoch umsetzen kann. Und drum glaube ich an ein 2-0 und damit ist Bayern mit 6-5 weiter.
Ich glaube an ein 3-0.
An ein 3-0, okay.
Oder an ein 4-1. Also eher so, aber meine Expertise vom letzten Spiel war dann schon
eher,
auch nicht
dann,
wirklich
dann da. Dann noch eher 3-1 als statt 3-0. 3-1.
3-1, ja.
3-1 ist ja dann Verlängerung, ne? Nee, 3-1 nee, ist durch.
3-1 ist durch.
3-1 ist durch. Stimmt. Also 3-1 wäre auch, war am Anfang mein Ding, aber ich sag mal, was ganz außergewöhnlich ist, dass Paris kein Tor schießt, sondern 2-0. Und das wäre natürlich eine Sensation. Eine Sensation ist auch Christian Schalke. Schalke ist wieder in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist ja nicht nur, dass jetzt da ein Verein aufsteigt, da steigt ganz Gelsenkirchen steigt auf. Das muss man sich mal vorstellen.
Teil von Essen noch, ja.
Und das ist ja nur wirklich die krasseste Gegend, glaube ich, in der man leben kann, was mit Arbeitslosigkeit durchzogen ist, mit allem drum und dran, wo es für die Leute nur diesen Verein gibt. Ja,
der, meine, Dortmund gleich neben Dortmund, ja, das kommt ja noch dazu. Also
ist ja alles daneben. Köln, Leverkusen, ist ja alles da. Ja? Duisburg,
die Fußball, Bochum. Genau, ja, in die Fußball-Ecke.
Und dann noch die ganzen Zweitliga-Vereine, wie sie alle. Das ist schon, aber Schalke ist schon ganz was Besonderes. Gell? Und der mit dafür Verantwortung trägt, ist Frank Baumann. Ja? Frank Baumann war früher Spieler, auch Nationalspieler, der letztes Jahr im Juni geholt worden ist.
Ist ja nicht, bei Deutschland im Tor?
Nein, das ist was anderes. Aber Frank Baumann war da wirklich mit prägend für das, was da passiert ist. Erstens mit seiner Ruhe und seiner Gelassenheit und den Trainer, den er noch geholt hat. Und also das ist schon sehr stark, ja, als Meister und noch dann jetzt den Aufstieg geschafft zu haben. Ich freue mich wirklich für Schalke, weil ich Schalke immer, Mesut Özil hat ja auch bei Schalke gespielt, gell? Muss mir auch nicht. Meine Tochter hat mal früher gesagt, Mesut Özli. Özli, der Mesut Özli. War ganz nett. Aber ich freue mich und ich hoffe, dass nicht wieder dieser direkte Abstieg folgt, wie es jetzt schon, ich glaube, 2023 war, abgestiegen, genau dann. Mhm. Also ich hoffe, dass das jetzt beständig ist, Beständigkeit hat, genau wie HSV, die können ja einfach in die Bundesliga.
Wollte ich auch gerade sagen, HSV, so komisch die Fans vom
da
HSV
kann ich leider auch
sind.
Auf Heidenheim verzichten, ja, kann ich auf Heidenheim verzichten,
ja,
wenn wir jetzt sowas dann die Schalke haben, dann freue ich mich darauf.
Ja, nein, HSV wahnsinnig komische Fans, aber es ist okay.
Aber okay, wo ist denn Timmy?
Ich frage mich, scheiß Wahl auf.
Ich frage mich, wo Timmy ist. Timmy,
Gott bewahre.
Also entgegen aller
Der ist doch jetzt Forscher, getrackt. Der ist doch jetzt getrackt.
Ja, nicht mal das schaffen wir. Wir schaffen es nicht mal, einen GPS-Sender in den Rücken zu hämmern, zu schrauben und das Ding vorher noch zu testen, ob das auch wirklich funktioniert und ihn dann mit Gewalt.
Wahrscheinlich sind keine iPhones in der Nähe, die wo das dann irgendwie tracken können.
Ich habe mir da mal sagen lassen, oder mir herausgefunden, dass der anscheinend unter Wasser nicht tracken kann, sondern nur wenn er auftaucht. Und
aber das ist ja ein Säugetier.
Ja, der muss mehrmals auftauchen, dass er getrackt wird, weil dann nur dann dieses GPS-Gerät aus dem Standby rauskommt. Also ganz komisch, ich weiß gar nicht, was man da verbaut. Soll man da irgendwas Chinesisches nehmen, was einfach funktioniert?
Ich weiß auch nicht, warum man den tracken muss. Lass doch den Kerl in Ruhe. Oder ist es überhaupt ein Mann oder eine Frau?
Wenn er Timmy heißt, ist er Mann, oder?
Oder heißt er Hope?
Hope. Nein, aber ich verstehe, dass man ihn tracken will, was man schaut, wo schwimmt er hin, was macht er. Einfach mal nutzt die Möglichkeit auch.
Wann stirbt er denn jetzt wirklich?
Nein,
stirbt er jetzt auf offener See?
Dass man einfach dann die Route auch sieht und alles, finde ich ja, alles kann man, alles gut, ja.
Die hat ja keine Privatsphäre.
Aber
nur wenn du ein Tier bist, hast du keine Privatsphäre mehr, jetzt bist du getrackt.
Und es war doch an Bord noch so ein Riesengeschiss jetzt, dann da wurde die Tierärzte nicht befragt, wo man ihn aussetzt und haben die
übernachtet. Wie viele der 25.000 Tierärzte, die vor Ort waren?
Haben die dann den einfach gewaltsam aus seiner Barke da rausgezogen und weil er sich nicht drehen konnte, keine Ahnung, aber jetzt hat es geheißen, da wäre noch Gerichtsverfahren, kommt das. Was ist denn da los?
Schmerzensgeld für Timmy.
Mann, ich finde es ja schon sensationell, dass man das echt geschafft hat, ihn da rauszukarren, entgegen aller Meinungen und dass man ihn auch wieder freigesetzt hat. Ich finde es toll, wenn da Tierschutz groß geschrieben wird und dass vielleicht auch die Welt sieht, dass wir alles dafür tun, dass die Tiere nicht getötet werden.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir tun überhaupt nicht alles dafür. Wir tun überhaupt nichts. Wir tun Rotz dafür. Wir retten einen im Sterben lebenden Wal für das, dass der Rest krepiert und dann legen wir uns das Schöne und dann wählen wir im Idealfall noch grün und dann haben wir die Welt gerettet. Aber so ist es halt nicht. Unabhängig davon, dass man trotzdem grün wählen kann. Aber das ist keine Legitimation.
Es wird spannend. Es wird spannend, was da jetzt passiert, ob da ein Signal kommt oder nicht. Gell? Ich hoffe, dass dieser Wahl überlebt und auch Anschluss findet.
Ja, wie alle anderen Wale auch.
Auch.
Genau. Ja, die wo nicht Timmy heißen.
Übrigens, Trump hat auch Anschluss gefunden an König Charles, ja.
Oh ja, sogar körperlich.
Ja, jetzt kannst du nicht ausdenken, sowas. Also es ist ja ein geschriebenes Gesetz, ja, ein geschriebenes Gesetz, dass man einen König nicht einfach
antätschelt. Ein ungeschriebenes Gesetz,
dass man einen König einfach die ganze Zeit antätschelt und wenn er ihm die Hand reicht, ganz klar. Aber der Merz, dass er eben nicht einen Zungenkuss oder dass Trump Charles nicht noch einen Kuss auf den Mund gegeben hat, war schon alles, was den angefasst hat. Ich glaube, ein Arschklaps war auch dabei. Ich weiß nicht. Also
was läuft bei Trump?
Alter Falter, ja.
Weißt du, was das ist? Das ist, ich sag dir jetzt schon, dass das nicht unabsichtlich passiert.
Natürlich nicht.
Trump hat solche Dinge.
Demütigend.
Es ist nicht demütigend, das ist Machtdemonstration.
Natürlich.
Das ist eine Macht.
Demütigung der Person, weil er
genau weiß. Nein, es ist einfach eine Nicht-Akzeptanz von Autoritäten. Ja, und das gefällt mir allerdings bei Trump, muss ich sagen. Er sieht sich selber nicht drunter. Er akzeptiert es nicht, dass nur weil er eine Königskrone hat, mehr oder weniger, dass er deshalb vor ihm da jetzt ihn nicht antätscheln sollte. Nein, er tätschelt ihn mehr an wie alle anderen, weil er sagt, ich bin aus seiner Perspektive völlig zu Recht und es musst du dann auch erstmal so machen.
Alter Falter,
Klaps auf dem Hintern musst du erstmal.
Also ich glaube, der war dabei, ja, so gefühlt, so oft er den angetascht hat, ich will jetzt dafür jetzt nicht die Hand auf den Arsch legen, aber es war, also wenn du das anschaust, was der macht, es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, ja. Also muss ich
nein, sagen. Es ist einfach ein
ich weiß, was du
meinst. Ich bin ja auch kein Fan von Monarchie. Ich bin da auf Trumps Seite, ich bin da einer der Revolutionäre, ich bin jemand, der wo auch von Geburt, also nur weil jemand als König geboren wurde, hat er nicht mehr Rechte und dann kann jemand, Trump wurde wenigstens gewählt.
Mehr Rechte sagt ja keiner.
Ja,
sie sieht man im schwedischen Königshaus, oder? Das ist Norwegen, da wo der Bur da jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Da haben wir ja die gelebte Demokratie und alles ist gut. Ja, und
Rechtsstaatlichkeit.
Keine Sonderrechte, genau.
Ja, aber es ist nur, weil Trump hat eine Wahl gewonnen, der andere ist einfach noch reingeboren. Also für mich hat da Trump mehr Legitimation zur Macht, wenn ich ganz ehrlich bin, wie jemand, der wo einfach nur glücklich geboren wurde. Und somit darf er noch ein bisschen antätscheln. Muss Charles ertragen.
Ich kann das nicht. Also ich bin da so ein bisschen eher auf der Königsseite, ja, wo ich sage, der Respekt.
Vor was denn? Vom Geburtenkarussell oder vor was?
Nein, vor dieser jahrhundertealten
Tradition des Geburtenkarussells.
Der Monarchie.
Ja, aber ich mag Monarchie nicht und deswegen. Darf man noch mehr antätscheln, sondern Klaps links und rechts auf dem Hintern geben.
Ja, überleg mal, England ohne Monarchie, also das kannst du nicht ausdenken. Ja, da ist ja, das geht ja gar nicht, ja. Das ist doch,
Bei Steinmeier würde er das gar nicht machen, weil ihm Steinmeier zu egal wäre. Der Prater kommt, macht Demonstrationen, das ist gar nicht wichtig.
Ja, Merz hat sich jetzt mit Trump angelegt, ja, und Trump dann mit ihm. Also das ist ja, ich finde, das macht Merz gar nicht schlecht, ja. Er reizt ihn so, dass jetzt Trump sagt, er will 5000 Dinge abziehen aus Deutschland. Dann sagt Merz, ja, es gab schon immer so Verschiebungen, ja, und was will er denn abziehen? Also Ramstein gehört zu den bedeutendsten Militärflughafen außerhalb der USA.
Ja, jetzt in Niederbayern oder wo das
und Ding ist. Und ja, jetzt ziehen sie Niederbayern ab, ist das doch denen wurscht.
Das ist denen denen nicht
die,
wurscht.
Die bleiben ja in der NATO, weil sie dürfen ja nicht in der NATO nicht reduzieren. Also müssen sie ja irgendwo stationiert werden. Ja, und die Abstationierung, das Reduzieren muss ja der Kongress genehmigen. Es ist ja nicht so, dass Trump das einfach alleine genehmigen kann. Aber wie dann Merz es wieder ins Lächerliche zieht, ja, was Trump wieder wütend rumgeifert, finde ich auch wieder lustig. Ja,
apropos Merz, meinst du, dass Julia Klöckner, Ilse Aigner, die ist es, die nächste Bundespräsidentin ist?
Oh Gott, nein, bitte nicht. Ist es was? Gespräch?
Ja klar.
Echt?
Ilse Aigner hat Söder rausgehauen, während, also Ilse Aigner, die bayerische Präsidentin vom Landtagspräsidenten. Genau. Hat er rausgehauen, während Merz gerade irgendwo im Ausland war, hat Söder das flankiert. Glaubst du, sie wird's?
Nein.
Ich auch nicht. So, gut. Nein. Nächstes Thema.
Wollen wir jetzt noch zum Abschluss, bevor wir zu unseren Fragen kommen, oder machen wir gleich die Fragen. Machen wir den Rest nächste Mal, oder? Wir sind schon ganz schön drüber.
Wieder. Wir sind sowas von drüber. Der Einstieg war schon zu lang und es ist einfach.
Lass uns doch auf die Fragen kommen. Artemis, machen wir das nächste Mal.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1. Was war dein erster Urlaub ohne Eltern?
Was?
Oder mit wem? Wo? Oder wer?
Wer oder was?
Wie?
Wer oder was?
Hast du ein Video noch?
Wenn ja, wie viele? Mein erster Urlaub ohne Eltern.
Wo du selber proaktiv weg bist und gesagt hast, ich fahre irgendwo hin und alleine mit Partnerinnen, mit Partner, mit Kumpels, egal.
Ich erinnere mich noch, als wenn es gestern war. Das war mit meiner damaligen Freundin. Sind wir in die Türkei nach Kujadase geflogen. Da fliegst du nach Izmir und dann zack, mein Bus da hoch. Und Kujadase ist so eine schöne Kleinstadt. Und unfassbar schön. Und hatten da in einem Hotel, selbst es hieß auch Hotel Kujadase, da war auch schon mal ein paar Könige waren und einen Präsidenten in dem Hotel. Ja,
die Präsidenten waren wenigstens gewählt.
Und da sind wir da untergekommen. Es war ein fantastischer,
also je nachdem welches Land,
Urlaub, und werde ich nie vergessen. Und das war das erste Mal, wo ich alleine mit meiner Freundin damals das geplant habe, in die Türkei zu reisen. Und es war unheimlich schön. Es war echt schön. Ich finde allgemein Türkei ein total schönes Land, auch zum Urlaub machen. Wenn es nicht gerade an diesen Zentren, Urlaubszentren sind, wo alles ist, sondern wenn du so Kleinstdörfer, Kleinstädte rausnimmst, fantastisch. Und damals war das ja noch ganz anderes, da war ich glaube ich gerade 19 oder 20 Jahre alt, also das ist schon ein paar Jährchen her, nicht?
Ja. Du? Bei mir war es, glaube ich, ziemlich sicher Medulin. Das ist
Kroatien.
Ja, genau. Pula Richtung aus. Ja, der
Campingplatz heißt
Medulin. Genau. Der Campingplatz heißt Medulin. Der Ort, glaube ich, könnte sein, das ähnlich heißt. Und da.
Ich bin fachkundig in Kroatien, habe schon alles abgegrast.
Ja, und also wir tatsächlich mit ich auch mit meiner Freundin damals.
Also nicht.
Und mit dem Spätzl mit seiner Freundin. Also so ein Doppelurlaub.
Partnertausch.
Ja, nicht ganz so schlimm, aber das Witzige war, wir beide sehr gute Freunde und die beiden Freundinnen auch sehr gute Freundinnen und dann sind wir da hingefahren und
alle nur ein Zimmer.
Nein, in Mobile Home.
Im Mobile Home.
In ein Mobile Home.
Gab's das damals schon?
Ja, tatsächlich.
Echt?
So alt bin ich schon. Also ich bin ziemlich alt und damals gab es das auch schon.
Familienzelt.
So, war aber sehr, sehr, sehr schön. War so eine Woche.
Ist auch unheimlich schön da unten das Eck, gell?
Ja, war wunderbar. Mit so kleinen Ausflügen, es war gut. Hat Spaß gemacht.
Da finden auch immer diese Techno-Festivals statt da unten.
Ja, leider haben wir das nicht so erlebt.
War da unten immer.
Aber ist ja noch nicht alt genug. Also es kann noch kommen. Also war schön. Und das mit dem alten VW Passat runtergefahren über den Karawankentunnel.
Karawanken und so.
Genau.
Und der Klassiker halt.
Ja, wunderbar.
Ja, schön.
War sehr schön.
Okay. Meine Frage, was war dein Leibgericht deiner Kindheit? Was hast du, was war für dich das schönste Essen oder das beste Essen? Nicht, was du am häufigsten gegessen hast, sondern was
Zwei Stück. Einmal zum klassischen Abendessen mochte ich immer so total gerne Pizza. Mhm. Also diese Blechpizza, die esse ich, gibt es bei mir heute noch.
Aber ich sehe das jetzt aber nicht als Leibgericht einmal. Ich gehe von Leibgericht immer was selbst gekocht ist.
Das war selber gemacht.
Deine Oma.
Genau, war selber gemacht.
Ja, aber die Blechpizza, die gekaufte, oder?
Nein.
Dr. Dingsbums.
Nein, schon Teig selber gemacht.
Ach so, okay.
Bakulteig
okay.
Und dann natürlich Tomaten drauf und
brauchst du das halt
ja, klar. Genau, Pizza halt.
Und?
So. Was noch? Wunderbar. Und ein Ding, was ich sehr, sehr mochte und gelegentlich eingefordert habe, war Dampfnudeln mit Vanillesoße.
Dampfnudeln,
Das mochte ich sehr, sehr gern. Und das hat irgendwann mal einen Einschnitt genommen, weil da waren es dann keine Dampfnudeln, sondern waren es Germknödel.
Germknödel.
Das sind ja wie Dampfnudeln, nur mit so einer scheiß Soße drin.
Ja.
Die so kacke geschmeckt hat.
Und Mohn, gell?
Mohn ist nichts Problem. Du hast diese Soße, wo da drin war so widerlich. Mhm. Und ich musste dann aber das Ding trotzdem so halbwegs essen. Oder mir wurde angeraten als Kind, dass man das jetzt doch dann zu essen hat.
Also Dampfnudeln habe ich auch gern gemacht, aber nur mit ganz wenig Soße. Ich konnte es nicht haben, diese Vanillesoße.
Doch, die mochte ich schon.
War auch alles selbst gemacht, auch wenn die dann schön in der Reine,
was? Ja, darfst du die aufmachen, sonst fallen sie zusammen. Ja.
Boah, und dann oben schön braun, sogar also
ja,
braun,
wunderbar. So
butterbraun. Genau. Gell?
Ja, sehr schön. Dann so aber das hat sich dann erübrigt.
Und unten, als ich, diese Kruste.
Und ja,
unten,
sehr, auch oh, sehr schön.
Ah, wunderbar, wunderbar.
Ja, verstehe ich. Ja, aber als ich damals dann diesen Germknödel so wo mir angeraten wurde, dass ich den dann jetzt auch essen sollte, ich diese Füllung einfach nicht mochte und es so halb nur akzeptiert wurde, dass mir das jetzt einfach nicht schmeckt, ist mir so die Lust an den
Süßspeisen,
an diesem Ding vergangen, dass ich, glaube ich, seitdem keine dann irre, was ist als Kind
mit dir macht, ja.
Oder als Jugendlichen.
Ja, ja.
Dass ich seitdem, glaube ich, keine Dampfnudeln mehr gegessen habe.
Okay.
Weil es mich einfach, das hat die komplette Lust zur Dampfnudel komplett
weggenommen. Ich würde sie schon wieder essen. Ich weiß, was du meinst. Ich kann nicht so übermäßig süß zum Mittag essen. Also als Nachtisch vielleicht, aber nicht, weiß ich mein Ding. Aber ich habe keinen mehr, der eine vernünftige und gute Dampfnudel machen
kann. Das würde jetzt auch
nicht mehr. Weil die Omas sind alle nicht mehr da, meine Mutter ja auch nicht mehr. Und von daher ist es, gibt es keinen mehr, der so richtig, richtig geile Dampfnudel machen kann. Gell?
Es würde jetzt auch nicht mehr in meinen Ernährungsplan passen.
Nein,
das kommt ja noch dazu. Aber es wäre, nö. Okay. Aber selbst da, wo ich noch fett war, und richtig, richtig, richtig Gewicht hatte, selbst habe ich es nicht gegessen, weil es irgendwie nicht mehr reingepasst hat.
Okay.
Einfach wegen dem Germknödel-Erlebnis. Es war nur einmal. Und dann war es durch.
Germknödel-Sauerkraut.
Top. Ah, das war echt schlimm.
Okay. Also mein Leibgericht, was meine Mutter unheimlich gut konnte und ich habe da nichts Vergleichbares gefunden, das ist Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee. Das muss man können.
Was ist Frikassee, wenn ich fragen darf?
Ja, Hühnerfrikassee ist praktisch ein gekochtes Huhn, was dann komplett zerrupft wird in ganz so
ja, Hühnersuppe halt.
Wie so Fäden.
Ja klar, mega lecker. Dann
kommt da mit einer Mehlschwitze, was kommt denn noch rein? Das kann ich sagen. Mehlschwitze, Kapern, Spargelköpfe, dann kommt noch rein
Champignons. Natürlich nur die Spargelköpfe.
Ja, Champignons kommen rein und gut, Salz, Pfeffer, ganz klar. Und das Huhn und ein bisschen Karotte. Und dann ist es so eine sämige, nicht keine Suppe, sondern es ist was Sämiges, was mit Reis oder Kartoffeln ist. Und das war ein bisschen Zitrone. Das war schon unfassbar gut, gell? Aber ich muss auch dazu sagen, was ich schön finde, ist, meine Frau kann das genauso gut. Die kann das einfach auf den Punkt, weil sie das Rezept von meiner Mutter hat, auf den Punkt genauso machen und das ist eine Sensation. Gell? Also der Hühnerfrikassee ist immer noch gerne, haben wir schon lange nicht mehr gegessen, muss ich mal wieder vorschlagen. Und was meine Mutter auch unfassbar gut konnte, war einfach eine Roulade. Oh, eine schöne Rinderroulade.
Ja, kann ich auch bestätigen.
Das muss man auch können. Es ist nicht so, dass man, genau wie man Schweinsbraten auch können muss, ja.
Ja, habe ich auch auf dem, aber das ist bei mir erst zu späteren Jahren gekommen.
Ja, früher gab es ja Fleisch nur am Wochenende und
dann war bei mir nicht in Kindheitstagen. Roulade war da nicht so oft, dass das meine Leibspeise gewesen
wäre. Schönes Blaukraut dazu und das ist schon Knödel. Mm. Also das waren so meine zwei, die, wo ich mich wirklich dafür reinlegen konnte. Also das und gerade das Hühnerfrikassee und das bin ich sehr froh, dass meine Frau das auch so kann. Ja, weil das sind.
Was machst du dann mit dem Rest vom Spargel?
Ja, du kannst, also Spargelköpfe kannst kaufen.
Ach so, okay.
Und Spargelköpfe kaufen, weil die sind feiner, die sind ganz fein und weich, gell?
Echt? Ich kenne die ja, aber ich denke mir an den Rest vom Spargel, du musst ja was machen.
Du kannst sie so kaufen, ja. Und das.
Was machen die, wo du es gekauft hast mit dem Rest vom Spargel?
Frag sie. Na, ich würde sagen, wir sind raus, oder?
Ja, sowas.
Wir sind raus und dann hauen wir nächste Woche wieder raus, gell? Würde ich sagen. Also, ja. Macht es gut. Adios und Baba. Und was haben wir noch hier als Sprüchlein? Schönes Kochenende.
Passt wunderbar.
Wunderbar. Ciao.
Ciao. Thank you.